Ja, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts zur künstlichen Intelligenz. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Gästen, wie Sie wissen, ganz konkret über Einsatzgebiete der künstlichen Intelligenz, was funktioniert, was nicht funktioniert und auch darüber, was man vielleicht nicht tun sollte.
Wir, das sind
Peter Buxmann
und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik und im Economy Briefing der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem Einsatz der künstlichen Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Heute haben wir zwei Gäste aus der Musikindustrie, auf die wir uns sehr freuen, Matthias Hornschuh und Götz von Sydow. Matthias Hornschuh ist Filmkomponist und setzt sich als Mitglied des Aufsichtsrats der GEMA und als Sprecher der Kreativen in der Initiative Urheberrecht für die Interessen von Künstlerinnen und Künstlern ein. Nebenbei gründete er 2004 den Berufsstand für Musikschaffende, Media Musik e.V., den er seitdem leitet und hat seit 2008 Lehraufträge für Medienmusik an mehreren Universitäten und Hochschulen inne, aktuell zum Beispiel an der Uni Basel und der Popakademie Baden-Württemberg. Also vor kurzem gewann er außerdem einen Filmmusikpreis für den Score des Kurzfilms Disconnect. Götz von Sydow ist seit seiner Jugendzeit Musiker. Als Manager, Komponist und Songwriter hat er bereits mit unzähligen Stars wie Pur, Peter Maffay, Roland Kaiser, Les Indien, Luxuslärm und Yvonne Katterfeld zusammengearbeitet. Für seine Kompositionen wurde er auch schon mehrfach ausgezeichnet, 4-mal Platin, 11-mal Gold. Heute arbeitet er als Manager und Co-Produzent der Band Pur, das eigene Label Die Opposition, hat zudem auch schon mehrere Top-10-Alben produziert. Als Mitglied des Aufsichtsrats der GEMA weiß Götz von Sydow um die Gefahr und die Risiken durch die KI für alle Musikschaffenden, sieht aber gleichzeitig auch deren Möglichkeiten und Potenzial in anderen Bereichen wie Medizin und Wissenschaft. Nach dieser langen Vorrede sind wir sehr gespannt auf das Gespräch mit euch. Hallo Götz, hallo Matthias.
Hallihallo. Wow, hallo Peter, hallo Holger, grüß euch. Also das war ja eine Wahnsinnsankündigung.
ja, die war toll. Und vielleicht fange ich mal mit dir an, Götz. Also es gibt eine Vielzahl von Musiktiteln im Netz, die von KI komponiert sind. Also mir fällt was von Nirvana ein, von den Beatles oder die Vollendung von Beethovens 10. Gibt es da eigentlich irgendeine Komposition, von der du gesagt hast, wow, das beeindruckt mich jetzt aber wirklich?
Also so richtig beeindruckt hat es mich nicht. Ich weiß auch, diese Beatles-Geschichte, die war, glaube ich, schon 17 oder so. Das klang natürlich irgendwie nach den Beatles. Und das hat man schon gesehen, das ist toll gefüttert, das kann das super nachmachen. Der Nirvana-Song auch, das ist aber also wenn sich jetzt eine junge Band vor mich hingestellt hätte und hätte das so gespielt, dann hätte ich gesagt, puh, ganz schöner Rip-Off. Also insofern, man sieht, das ist gefüttert, macht einem so ein bisschen scary. Und ich glaube, da bei dem Beethoven-Teil, da bin ich nicht so der Fachmann, obwohl ich in der Beethoven-Stadt Bonn bin. Aber ich habe darüber gehört, dass es auch Musiker und Fachleute dann auch noch ausgewählt haben, welchen Teil man davon genutzt hat, ne?
Ja, dazu ist wirklich zu sagen, dass bei Beethoven wirklich die Leute reihenweise eingeschlafen sind bei dem KI-komponierten Teil. Das ist also allgemein wirklich nicht als Erfolg anerkannt, im Gegenteil eigentlich. Und natürlich kann einen das, um ehrlich zu sein, auch nicht wundern, gerade bei der Person Beethovens. Und übrigens, wenn man so ein bisschen auf die Person Beethovens und ihre Historie guckt, auch nicht angesichts der Tatsache, dass das ja die 10. ist und das heißt, eine Symphonie, die er geschrieben hat, als er schon taub war und wirklich ein fortgeschrittener Grandler und ein Maschinensystem, was rein stochastisch funktioniert und nicht granteln kann, was soll das denn zu sagen haben zu so einem Stück? Das ist das eine. Das andere ist wichtig, der Beatles-Song, der letztes Jahr veröffentlicht worden ist mit John Lennon am Gesang, da hat die KI ja überhaupt nichts komponiert, sondern sie hat tatsächlich einfach nur technisch dazu beigetragen, dass die Gruppen getrennt wurden, also dass die Aufnahme präpariert wurde, um das Schlagzeug und das Klavier und die Stimme voneinander trennen zu können. Und das ist tatsächlich so, dass man an der Stelle sagen muss, dass da die Fortschritte im Moment spektakulär sind. Also für uns in der Studioarbeit, die Tools, die uns zur Verfügung stehen, die jetzt nicht generativ sind, sondern einfach wirklich Arbeitsmittel, die wir ansonsten unendlich mühsam von Hand oder mit den Ohren oder wie auch immer leisten müssten. Das sind Sachen, die eine echte Entlastung bringen können, aber sie sind eben nicht, das sind eben keine Kompositionstools gewesen bei KI und das bei den Beatles. Und das war auch so ein bisschen frustrierend im letzten Jahr zu sehen, dass das wirklich quasi kein Interview gab, wo das nicht falsch dargestellt wurde.
Ja, Ja, kleine Anekdote dazu noch. Also genau, also dieser Beatles-Song, den ich meinte, der war 16, 17, waren so die ersten Versuche. Und KI ist wirklich toll im Stimme isolieren. Wir haben nämlich beispielsweise die Bänder von Abenteuerland, also dem größten Hit von Pur, die hat keiner mehr. Die sind nicht auffindbar. Man hat dann in England gesucht und so weiter. Und die sind nicht auffindbar. Also was machten wir jetzt? Wir brauchten auch diese Stimme daraus. KI, sei Dank, kriegt man die aus diesem kompletten Mix raus. Es ist schon wirklich unglaublich. Also sind keine Drums, kein Ganzes, es funktioniert.
Darüber hinaus erweitern sich ja die Möglichkeiten der KI im Moment enorm. Wir haben jetzt vor kurzem Sora gesehen, das Videotool, das OpenAI vorgestellt hat, das quasi aus einem Textprompt ein Video macht. Und wenn man sich die technischen Fortschritte ansieht, was vor einem Jahr aus so einem Textprompt rausgekommen ist und was heute rauskommt, dann sieht man ja, da ist enorm viel Bewegung drin. Was glaubt ihr denn, wie wird denn die KI, sag ich mal, die Produktion von Musik verändern? Was seht ihr heute schon? Was wird kommen? Was erwartet ihr, was demnächst noch auf uns zukommen wird? Wird die KI plötzlich gut in der Erfindung eines neuen Musikstücks oder kupfert sie nur ab? Was ist eure Einschätzung?
Naja, die Frage ist ja immer, welche Probleme KI eigentlich erstmal löst für diejenigen, die schon produzieren. Ich glaube, man muss ja immer ein paar Differenzierungen machen, ne? Also erstmal grundsätzlich unterscheide ich zwischen KI unter der Haube und generativer KI, die in irgendeiner Weise Erzeugnisse herstellt, ja. Und ich kann für meinen Teil nur sagen, dass mir bislang generative KI kein Angebot gemacht hat, einer Lösung für ein Problem, das ich tatsächlich hätte. Und schon gar nicht im kreativen Bereich. Ich wüsste auch gar nicht, ich meine, Komponieren ist Identität und Lebensinhalt für mich. Warum sollte mich das erleichtern, wenn das jetzt eine Brotmaschine kann? Das ist eine ausgesprochen merkwürdige Vorstellung. Aber, und da bin ich eben auch uneitel genug, es gibt ja Leute, die nicht meinen Lebensweg gegangen sind und die vielleicht auf die Weise einen Zugriff auf Möglichkeiten bekommen, Musik herzustellen. Das ist aber dann kein Komponieren, sondern es ist Prompten. Das ist echt was anderes. Und ich glaube, wir müssen da einfach gucken, dass wir mit der Sprache sehr vorsichtig sind. Wir haben ja ohnehin so eine ganz große Anthropomorphisierungsproblematik bei dem ganzen Themenfeld, über das wir da sprechen, wo lauter vermenschlichende Begriffe verwendet werden für Dinge, die einfach Statistik sind. Ja, und im Übrigen nicht nur Statistik, was den Prozess betrifft, sondern auch nur rückblickend auf Dinge, die schon eingelagert sind. Was allerdings die Aufgabe von einem Komponisten ist oder von einer Schriftstellerin, ist ja gerade Dinge neu zu konstruieren und neu zu denken und vielleicht so zusammenzubringen, dass eine Qualität dabei entsteht, die Menschen auf eine Weise berührt, wie sie vorher nicht berührt wurden. Und also ich glaube, da gibt es einfach ein großes Problem bei den alten Säcken wie mir. Und wie gesagt, wenn aber jetzt jemand, der 17, 18 ist und kein Instrument gelernt hat, die Möglichkeit bekommt, Musik zu erzeugen, dann ist das vielleicht eine Befreiung. Das kann schon sein, ja. Und dann würde sich was ändern.
Und vielleicht ein bisschen stärker auch so in Richtung eines Hilfsmittels, ne? Also Drehbuchautor sagt, er hat vielleicht mal eine Schreibblockade, da hilft ihm ChatGPT vielleicht drüber hinweg. Ein Musiker, so stelle ich mir das jetzt vor, das wisst ihr besser als ich, sucht auf einmal irgendeine Bassline oder irgendeinen Drum, hat gerade keine Idee und lässt sich das von der KI was vorschlagen. Kann man sich das so vorstellen?
Also von meiner Seite mal, ich trenne das auch. Es gibt einmal super Tools, da hast du vorgefertigte Beats, Loops, Sounds, whatever. Und wenn du jetzt in einer Writing-Session bist und hast keinen Bock, eine Hi-Hat zu programmieren, sondern du fängst einfach an, dann ist das gut. Das wird man aber nie später verwenden. Das ist nur dafür da kann man Zeit sparen und kann in Prozess reingehen. Und es gibt auch für Mix und Master gibt es eine Menge Tools über Frequenzen. Wenn du noch nie gemischt hast, dann hilft dir das. Aber das ist, wie Matthias richtig sagt, da geht es jetzt nicht um Schreiben, da geht es nicht um Komponieren, das ist Werkzeug. Und da kannst du Zeit sparen und wenn du dich nicht auskennst, du wirst aber, also wenn du kein Instrument spielen kannst, hast du natürlich ganz schnell Grenzen. Man kann da irgendwelche Loops, Apple-Loops zusammenwerfen und denkt, man hätte ein Lied geschrieben. Das ist aber natürlich nicht so.
Ich würde gerne
beim Texten ist es, ich nehme nur den Textaspekt, den finde ich nämlich auch wichtig, weil das habe ich auch mal geguckt, was passiert denn da? Und das ist für mich völlig unbrauchbar, was da rauskommt. Und das liegt vielleicht einfach daran, dass das, also wenn ich texte, muss ich auch in eine bestimmte Stimmung reinkommen. Und wenn ich jetzt überhaupt anfangen würde, erst so ein Ding anzumachen, dann ist diese Stimmung schon weg. Also dieses Mindset ist dann ganz komisch. Das könnte man vielleicht später, um nochmal so einen Text zu putzen oder sowas, gucken, ob man da irgendwo für irgendein Wort was Besseres findet. Aber diese, was weiß ich, Reimlexikal und sowas, das gibt's ja alle schon lange. Und das ist ja auch nicht generativ, also es schafft nichts Neues. Und da ende ich nur damit, also ich wollte auch gar nichts haben, was damit geschaffen würde. Und da würde es, das ging mir gegen meine eigene Schreiberehre.
Das kann ich mir
vorstellen. Da wollte ich auch gerade noch mal kurz hingehen, wegen des weißen Blattes
vielleicht, Papier. Vielleicht, Matthias, lässt du mich gerade noch die Frage noch mal stellen, weil ich glaube, es passt an der Stelle tatsächlich ganz gut. Würdet ihr einen Unterschied machen zwischen Standardstücken, also irgendwie Dieter Bohlen oder irgendwie sowas fällt mir ein, dann wird man wahrscheinlich auch relativ gut in der Lage sein, die Akkorde ist wahrscheinlich sowieso das immer dasselbe und da auch irgendwelche standard langweiligen Texte dazu zu bringen. Dass es aber was anderes ist, wenn man in diesen, in Anführungszeichen, jetzt wirklich kreativen, tollen Bereich, was immer das jetzt genau sein mag, wie Pink Floyd oder Queen reingeht, ist das die Grenze?
Selbstverständlich mache ich da einen Unterschied, allerdings nicht in dem Sinne, dass ich finde, dass das eine wertloser ist als das andere, sondern es ist einfach anders als das andere. Ja. Mhm. Also ganz kurz nochmal zurück zum weißen Blatt Papier, zur Schreibblockade. Das ist ja immer so das Argument, du kannst deine Schreibblockade überbrücken. Und ehrlich gesagt, als jemand, der oft in Projekte reingeht als Komponist, also das heißt, ich bin ja oft auf einem Boden, der schon ein Stück weit bestellt ist und ich muss erstmal verstehen, was da ist, und wenn ich dann feststelle, es kommt nichts, dann gibt's einen guten Grund dafür, dass in dem Moment noch nichts kommt, ich bin nämlich noch nicht so weit. Und wenn ich dann einfach irgendeinen Automaten mir was vorschlagen lasse, dann sagt der irgendwas, dann schlägt er mir irgendetwas vor, aber er löst nicht mein Problem. Also ich glaube, aus einer Autorenperspektive ist es ganz wichtig, das Problem des weißen Blatts Papier sehr, sehr ernst zu nehmen und sich dann darauf einzulassen, dass man jetzt wohl spazieren gehen oder Kabel aufrollen muss. Ja, Kaffeemaschine entkalken ist auch sehr beliebt in so einer Situation. Und dann hat man ein fürchterlich schlechtes Gewissen, dass man eigentlich glaubt, gerade nicht zu arbeiten. Und man plötzlich stellt man fest, jetzt sind die Dinge an den Platz gerückt. Und das kann einem tatsächlich kein System abnehmen. Andererseits, das ist ganz wichtig, sich das klar zu machen, hat auch Mozart schon gewürfelt, um auf Ideen zu kommen. Und er hat eben nicht behauptet, dass er in eine ko-kreative Kooperation mit einem Würfel eingetreten ist, sondern er hat einen Würfel als Instrument benutzt, um Inspiration herzustellen. Und sein Kopf und sein Wesen, seine Individualität hat ihm erlaubt, das herauszugreifen, was da als Angebot plötzlich für ihn greifbar war. Jemand anderer hätte ein anderes Angebot gefunden oder gar keins. Und ja, deine Frage ist ganz richtig, Peter. Es gibt Tendenzen, und ich glaube, es gibt sie massiv im Moment, zur Stereotypisierung der Inhalte. Das finden wir ganz stark zum Beispiel im Literaturbereich bei 50 Shades of Grey, was ohnehin schon nicht sonderlich originell war und dann einfach 100.000 Mal kopiert worden ist. Das finden wir natürlich in der Musik auch, im Bereich stille Vermeidungsmusik. Ja, also da, wo Musik einfach nur dafür da ist, eine Stille zu vermeiden und im Hintergrund irgendwo einen Teppich herzustellen. Und da haben wir eine ganz stark stereotype und generische Qualität. Und ja, natürlich ist das umso einfacher herzustellen mit automatisierten Systemen, mit algorithmischen Systemen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, über den wir vielleicht getrennt davon sprechen müssen. Wir haben natürlich auch ein Publikum, was eine entsprechende Erwartungshaltung hat. Und ich glaube, das muss man eh immer trennen. Also wenn ihr uns befragt, jetzt als Künstlerinnen und Künstler, als Urheberinnen und Urheber, werdet ihr andere Antworten kriegen als von einem Publikum, dem es egal ist, wie es entstanden ist.
Also einen Aspekt möchte ich aufgreifen. Und zwar, es gibt Stereotype, Ich nenne es jetzt mal Formeln, die Leute gewöhnt sind. Das beste Beispiel, das hat jeder schon mal gehört, ist der berühmte Four-Chord-Song. Gibt's im Netz 1000 Dinger, da kannst du 1000 Pop-Refrains über diesen Four-Chord-Song machen. Jetzt ist das aber nicht so, dass du das der KI eingibst und du daraus einen Hit machst. Das kann KI nicht. Es gibt den letzten großen, ganz großen Hit, den ich mit dem Four-Chord-Song gehört habe, der ist letztlich mal einfach zu erklären, das ist Let It Be, wenn du es ganz stark unterbrichst. Der kam von Luis Capaldi. Und der hat genau das Ding durch den ganzen Song durchgeballert, hat aber verschiedene andere Lines gemacht. Und vor allen Dingen ist es dann die Haltung von dem Künstler, der über jemanden erstmal singt, weil für mich ist dann da natürlich der Text ganz entscheidend. Someone You Loved singt er. Und dieser Typ, der hat ewig lang in Pubs gespielt. Das kann KI nicht. Der weiß was. Es ist auch für mich kein Zufall, dass diese Typen gerade durchstarten. Sieht nun wirklich auch nicht gut aus, wenn ihr Luis Capaldi mal gesehen habt, genau wie Ed Sheeran. Die haben sich ja nicht irgendwie hochgeschlafen. Die sind einfach unheimlich gut. Und die wissen, die haben die Reaktion vom Menschen bekommen. Und da wird KI noch ein bisschen brauchen.
Das finde ich übrigens einen sehr, sehr schön zitierensfähigen Satz, den du gerade gesagt hast,
dass die KI sich nicht hochschlafen kann. Ich hab auch schon so eine Überschrift vor mir gesehen, ja, im geistigen Auge in unser Gespräch.
Okay.
Aber wie wird es denn sozusagen, also wenn man sich die Filmindustrie anschaut, dann gab es ja letztes Jahr sehr viele Streiks in den Vereinigten Staaten, also ganz viele Leute, die sich dort sehr viele Gedanken machen, was passiert mit ihrem Job, wenn künftig die KI Stimmen imitieren kann, wenn die KI Filme produzieren kann. Gibt es diese Ängste bei euch dann eher so gar nicht? Weil es klingt so ein bisschen nach die wahren Kreativen, das wird die KI nie erreichen und alles ist gut, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ganz nee, spannende Frage. Matthias. Wenn ich, ja, genau. Da muss ich jetzt direkt reinspringen, denn ich habe mich seit 14 Monaten mit fast nichts anderem beschäftigt tatsächlich. Und also tatsächlich, es ist meine Antwort auf die Frage, hast du persönlich Angst, ist tatsächlich, ich habe keine. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass ich im Moment in einer Situation bin, wo ich nicht jeden Monat einen Film mache und nicht jeden Tag einen Song schreiben muss, sondern wo ich einfach das dann mache, wenn ein Projekt kommt und mich wirklich befriedigt und ich Bock drauf habe. Und die Projekte, die zu mir kommen, auf dieser Basis, das sind die, wo es um mich geht. Und ich soll nicht klingen wie. Ja, das heißt, dieses Generikproblem oder das Stereotyp, das Problem einer stereotypen Form oder so, das habe ich an der Stelle schlechterdings gar nicht. Ich unterrichte aber ganz viel an verschiedenen Hochschulen, wie ihr ja gesagt habt, und ich habe im Jahr halt so 200 bis 300 Studierende. Und ich unterrichte die und bereite die vor auf einen Markt, den es wahrscheinlich nicht mehr geben wird in dieser Form. Und das macht mir natürlich schon große Sorgen. Ich stelle mir halt schon die Frage, wie wir das hinkriegen können, dass die von Menschen gemachten Anteile des Kulturellen noch tragfähig sind. Also ich habe nie die Sorge, dass Kultur sozusagen aufhört zu existieren und Menschen keine Musik mehr machen. Das werden sie immer tun. Aber wir sprechen ja eben auch ein bisschen darüber, dass es ein Beruf ist. Ja, also nicht nur eine Berufung, sondern auch ein Beruf. Und dafür, dass es ein Beruf sein kann, muss es irgendwie auch ertragreich sein können. Es muss tragfähig bezahlt sein können. Und da wird uns gerade einfach wirklich komplett der Boden abgegraben. Das muss man schon einfach sagen. Und das fängt nicht erst damit an, sondern es wird jetzt, also der Brand, der schon da draußen stattfindet, wird befeuert durch das aktuelle Scraping und Training Verhalten, weil ob das jetzt legal ist oder nicht, das werden Gerichte herausfinden. Tatsache ist, es ist unvergütet. Es ist ohne unsere Zustimmung und es ist ohne, dass wir dafür was zurückbekommen. Und da wird das Weltwissen gerade einfach abgegraben und in die USA transferiert an Konzerne, die nichts davon zurückgeben. Und da muss man sich einfach volkswirtschaftlich, aber auch ökologisch die Frage stellen, ob man das überhaupt rechtfertigen kann. Und ich habe den Eindruck, dass diese Diskussion im Moment überhaupt nicht geführt wird bei uns.
Lass mich mal gerne zurückfragen. Im Grunde genommen habe ich eben zwei Argumentationen von dir gehört. Du sagst mir, ob ich es richtig verstanden habe. Also zum einen geht es natürlich um die Jobs der Musikerinnen und Musiker, so ähnlich wie der Schauspielerstreik in den USA. Und zum zweiten sind es urheberrechtliche Themen.
Die lassen sich ja nicht trennen, weil die Musikerinnen und Musiker und die Schauspieler und Schauspielerinnen im Wesentlichen von ihren Urheberrechten leben. Das wissen ja halt einfach die wenigsten. Vielleicht einfach mal eine kurze Zahl dazu. Wir haben ja eine Evidenz, und zwar über viele Jahre entwickelt. Wir haben 2020 den letzten Stand der sogenannten Musikwirtschaftsstudie kennengelernt. Der wird wahrscheinlich in diesem Jahr neu berechnet werden und dann werden die Zahlen schon wieder viel drastischer sein. 2020 war es auf jeden Fall so, dass wir zeigen konnten, dass 77,1% der Gesamterträge derjenigen, die als Urheberinnen in der Musik unterwegs sind, von der GEMA kommen. Das ist ein einziges Standbein. Das ist nur reines Urheberrecht. Ja, denn wir also Götz und ich, wenn wir komponieren, wenn wir Texte schreiben, wir arbeiten in einem geschlossenen B2B-System. Wir haben überhaupt keinen Zugriff auf ein Publikum. Das muss halt jemand singen und tanzen, damit ein Publikum erreicht werden kann. Oder in meinem Fall muss ein Film dazwischen sein, der ein Publikum erreichen kann. Und wir sind eingeschlossen in diesem Business-to-Business-System. Und das einzige Geld, was wir verdienen können, ist konkret urheberrechtlich bedingt, nämlich durch Lizenzvergütung, also wenn ich jemandem meine Rechte gebe, oder wenn mein Song oder meine Filmmusik irgendwo läuft und dafür Nutzungsvergütungen anfallen. Und das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass das abgestuft für alle diese von euch genannten auch, also für Schauspielerinnen auch zum Beispiel, im Literaturbereich ist es genau wie bei uns, ja. Und die Musikerinnen und Musiker sind zum Teil ein kleines bisschen anders aufgestellt, weil sie auch noch Cash kriegen, wenn sie auf die Bühne gehen. Aber das ist so wenig, dass sie davon nicht leben können. Sie werden nämlich an der Wertschöpfung, die erfolgt, anschließend nicht mehr beteiligt.
Aber Auftritte ist doch eigentlich, soweit ich weiß, die zentrale Einnahmequelle für Musikerinnen und Musiker. Oder liege ich da falsch?
Genau, das ist so geworden. Das hat sich natürlich in den letzten 15 Jahren völlig verändert. Also idealerweise ist es das. Bei etablierten Acts ist es wirklich so. Also die können damit auch noch wunderbar Geld verdienen, eben weil sie die Tickets verkaufen. Aber ich sag mal so, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Natürlich haben alle Musiker gerade Angst und wir Musiker sind auch sehr sensible Wesen. Und deswegen haben wir viele Antennen und ich kann es an meinem Beispiel, ich kann 100 tolle Kritiken lesen und ich interessiere mich aber nur für die eine schlechte. Und die merke ich mir. Das ist so der Tiger hinterm Busch. Und im Moment sind für uns Musiker hinter jedem Busch ein Tiger. Denn wir haben nicht nur KI, wir haben auch noch Spotify, wo wir quasi nichts mehr abkriegen. Also vor allen Dingen als Kreative. Weil ihr wisst, ein Drittel geht an Spotify zum Beispiel und den Rest kriegt 80% kriegen die Plattenfirmen, dann gibt es 20% die Urheber und dann sind wir viele Urheber. Man kann sich bei 0,3 Cent pro Stream ungefähr vorstellen, wie schlimm das ist. Und wenn du jetzt noch leider ein langes Lied gemacht hast, dann hast du noch mehr Probleme, weil du hast nur ein Stream. Also da gibt es sehr viele Probleme. Und wenn du jetzt Musiker bist und du merkst auf einmal, das schwimmt ja da überall weg, dann ist ja klar, dass man da Angst hat. Und deswegen, glaube ich, haben wir uns alle auch sehr gefreut, dass sie sich da in Hollywood die Drehbuchautoren und Schauspieler zusammengeschlossen haben und das mal durchgesetzt haben. Weil es ist doch klar, wenn die nicht bezahlen müssen, dann wird nichts gezahlt. Wenn wir als GEMA hier nicht so stark wären und uns mit den Großen anlegen, dann ständen wir hier im Freien. So einfach ist das.
Ganz zentraler Punkt dessen, worum da gestritten wurde, war ja auch die Frage, unter welchen Bedingungen ein Studio zum Beispiel die Leistungen, das heißt auch die Persönlichkeit von SchauspielerInnen oder MusikerInnen oder wer auch immer da eben aktiv ist, zum KI-Lernen abgreifen darf. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt tatsächlich gewesen, um den gerungen wurde. Und ich komme gerade von der Berlinale zurück, habe also quasi 8-9 Tage nichts anderes gehabt als dieses Thema. Und das ist das bestimmende Thema für die gesamte Branche, für die Musik genauso wie für den gesamten Filmbereich. Und übrigens nicht nur für die Basis, also die künstlerisch arbeitende Basis, sondern auch für die ProduzentInnen der Filme, die nämlich auch davon ausgehen müssen, dass sie ausgebotet werden von Studios. Ihr habt vorhin Sora erwähnt, ne? Das ist automatisiertes, algorithmisches Filmemachen. Jetzt erstmal nur eine Minute, aber ne? Da kommt was.
Was ich nicht so ganz verstehe, also ihr habt ja eben gesagt, die KI kann nicht kreativ sein, sie kann nicht das bringen, was ein Mensch bringt. Gleichzeitig habt ihr aber Angst, dass es euch sozusagen den wirtschaftlichen Boden oder den Füßen wegzieht. Mir ist, also bei Schauspielen und Literatur sehe ich das sofort ein. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das euer Business betrifft. Erklärt es noch mal ein bisschen, was sozusagen, wenn die KI ja doch nicht so Musik machen kann wie ein Mensch. Wo ist denn da sozusagen konkret der Ansatzpunkt, warum sie wirtschaftlich euch den Boden wegzieht? Also nur in der Musik, nicht?
Also sagen wir mal so, es gibt ja nicht nur uns Musiker, die etwas machen, sondern es gibt vor allen Dingen Entscheider, die darüber entscheiden, ob etwas gut sei oder nicht. Und die, meiner Ansicht nach, können das eben nicht unterscheiden. Jetzt könnte man sagen, naja, du eitler Künstler, du denkst jetzt hier, du machst das besser, aber die gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, wenn die sehen, das klingt doch irgendwie ziemlich ähnlich, das ist doch eigentlich auch ganz geil, dann stelle ich da noch jemanden hin, der gut aussieht, eine gute Stimme hat oder wie auch immer, oder legt es da drunter. Weil auch, also ich kenne es im Filmbereich natürlich nicht wie Matthias, aber da wird ja auch immer erst mit Stamps gearbeitet, mit irgendwelchen Sachen, die dann schon gut aussehen. An dem kann man sich gar nicht messen. Das sind dann wahnsinnig teure Produktionen, die man irgendwie dann auffangen soll und nachmachen soll. Und wenn du die Möglichkeit, also immer wenn Geld gespart werden kann, wir reden jetzt wirklich von der Industrie, dann wird sie das tun. Und genau davor haben wir Angst. In der Production Music oder das ist bei Stockfotos. Also da ist die Gefahr echt groß. Wenn du jetzt, wie gesagt, ich sage, sie kann keinen Hit schreiben und ich bin mir auch, das weiß Matthias besser, ich bin auch überzeugt davon, dass sie keine gute Filmmusik schreiben kann. Keine wirklich gute. Aber ja, wer sagt dann halt ja. Und davor haben wir Angst, weil die Entscheider, die das Geld geben, und vor allen Dingen ist das natürlich auch eine Möglichkeit, dich zu drücken oder die einfach die Honorare runterzurücken und sagen, wieso? Ja, wenn du hier, ne? Das ist die Gefahr.
Genau das beginnt jetzt schon, dass einfach der Markt wahnsinnig unter Druck gerät. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch nochmal, also was Götz beschreibt, ist die Mentalität unseres Gegenübers, das uns beauftragt oder von uns eine Lizenz erwerben muss. Ne? Aber es gibt eben auch Marktdynamiken, die total abstrakt sind und die, glaube ich, einfach von außen auch schwer zu durchdringen sind. Also ich hatte vorhin gesagt, wir als UrheberInnen in der Musik, wir leben halt fast vollständig von den Nutzungsvergütungen der Verwertungsgesellschaften. In Deutschland ist das im Wesentlichen die GEMA, aber es könnte ja auch sein, dass einer von uns woanders Mitglied ist, in den USA bei ASCAP oder sowas. Ne? Dann wäre das Prinzip kein anderes. Und das sind abstrakte Vergütungen, die auch erst später kommen, wenn eine Nutzung erfolgt ist und wenn diese Nutzung zur Vergütung tatsächlich überhaupt ermittelt werden kann. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass der niederschwellige Massenmarkt, also sowas wie Friseursalons, Supermärkte, Kneipen, Volksfeste oder so, dass der im Grunde genommen ohnehin verkracht ist mit der Vorstellung, bezahlen zu sollen für Musik, weil alle Menschen ja immer glauben, in der Musik sind nur Stars unterwegs, was soll ich denen denn jetzt noch meine 3 Pfennig geben? Ja, und das Gegenteil ist der Fall. Wir haben über 90.000 Wahrnehmungsberechtigte in der GEMA und von denen sind sehr wenige Stars, sehr viele aber abhängig von diesem System. Und wenn wir jetzt eine Situation haben, wo einfach die Liquidität wegbricht, weil der Massenmarkt in Frage gestellt wird, dann haben wir keine Möglichkeit mehr zu gestalten, dann haben wir keine Möglichkeit mehr zum Beispiel mit den Pauschaleinnahmen an der Stelle die Verwaltungskosten zu tragen. Und das heißt, es geht dann ganz konkret an die Erträge derjenigen, die vielleicht bislang keine Sorgen haben. Und da gibt es dann gar keine Unterschiede mehr, ob man Star ist oder nicht. Das wird dann wirklich alle rasieren. Und es gibt ja eine entsprechende Studie auch der GEMA und der französischen SACEM, die das auch in Zahlen fasst, dass der Markt explodieren wird, der Markt für KI in der Musik, in 5 Jahren auf 3 Milliarden weltweit. Das ist eine Prognose, also wir werden es herausfinden. Aber das heißt gleichzeitig, dass die Menge des Repertoires, was in den Markt reinkommt, uns unter Druck setzt, weil unser Repertoire unsichtbarer wird. Zum Beispiel, ja. Es ist eine ganze Menge von gestaffelten Effekten, die uns allerdings im Markt wirklich jetzt schon unter Druck setzen.
Nun muss man natürlich auch sich mal zurücklehnen und sagen, okay, es kommt nicht jetzt irgendwann eine KI um die Ecke und die sagt, hey, ich habe Lust, einen neuen Nirvana-Song oder einen neuen Dieter Bohlen-Song zu schreiben. Es ist ja so, dass es ihm einen Anstoß geben muss, ne? Und der Anstoß, der kommt dann eben von einer Musikerin und einem Musiker. Und so wie ihr es gesagt habt, kann das nicht so gut wie ein guter Künstler. Sondern wie ihr es vorhin gesagt habt, behilft oder nimmt KI als Hilfsmittel. Wenn man sich das überlegt, ist der Wandel vielleicht doch nicht so dramatisch.
Ja. Also ich sag ganz kurz was dazu. Das Hilfsmittel, dass wir Musiker oder auch vielleicht Leute, die, ich sag jetzt einfach mal, im Elektropop-Bereich oder sowas, die sind in der Regel, ich will jetzt keinen da schlecht reden, aber die sind in der Regel nicht so wirklich Virtuosen an ihren Instrumenten und die freuen sich sicher, wenn der Akkord mit einem Finger gedrückt werden kann. Aber das ist ja eben nicht diese generative KI. Und als Werkzeug, glaube ich, sprechen wir kaum von der generativen KI, sondern von der normalen. Und bei der generativen, also wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, also für mich wäre es vom Mindset her gar nicht machbar, aber ich will da gar nicht ausschließen, dass das Leute für sich auch nutzen können. Aber ich sag mal, angesichts 100.000 Songs, die täglich auf Spotify hochkommen, wenn dann jetzt noch mehr da hochkommt, das wie Matthias eben gesagt hatte, dann verschwimmt das und dann wieder 0,3 Cent und all diese Dinge. Also das ist eben wirklich problematisch und wird natürlich als Druckmittel, wenn du das gelernt hast und du kriegst das alles total billig, also ja, eben oder eben nicht preiswert, sondern billig, dann ja, dann macht es einfach die Preise kaputt, die ohnehin schon wirklich am Boden sind. Also du kannst
Ich glaube, es ist wichtig, ja. dass ich glaube, für Götz und mich, ich glaube, das kann ich für uns beide sagen, ist es ja nicht so. Und ich glaube, so klingen wir hoffentlich ja auch nicht. Wir wollen das ja weder verboten wissen, noch hat einer von uns beiden gesagt, das ist alles total scheiße und das muss wieder weg oder so. Es ist ja offensichtlich gar nicht alles scheiße, sondern es ist da, es ist aufregend, es ist spannend und die Leute wollen das auch. Damit werden wir umgehen müssen und damit werden wir auch umgehen können. Also in der Arbeit der Initiative Urheberrecht zum Beispiel, die ich ja repräsentiere, sagen wir immer, dass wir keine Fahrverbote wollen, sondern wir brauchen eine Verkehrsordnung. Das heißt, wir müssen das, was da geschieht, irgendwie einpreisen und wir brauchen irgendeine Art von Guardrails, die den befahrbaren Weg abgrenzen von der freien Piste. So, ja. Im Moment ist allerdings die Situation die, dass wir nach 25 Jahre nach dem Napster-Moment, der damals durch die MP3-Technologie hochkam, genau eine Replikation genau dieses Moments wieder haben. Wir haben wieder Wild West. Und wir stellen wieder fest, dass wir diejenigen sind, an denen es als Erste ausprobiert wird. Und die Politik guckt zu und denkt, ah ja, jetzt wollen wir aber dem Fortschritt nicht im Weg stehen. Und alle sagen auch, oh, der Fortschritt, die Innovation. Was de facto passiert? Was hier de facto passiert, das ist, dass in Europa im Moment das Weltwissen, was immer uns ausgezeichnet hat, was und der einzige tatsächliche Wettbewerbsvorteil global war, dass das verschachert wird, ja, ohne Zustimmung, ohne Vergütung und sogar ohne Nennung an Konzerne in den USA und an Konzerne in China, weil wir hoffen, dadurch ein bisschen fortschrittsfähiger zu werden, weil die einfach unsere Dinge abgreifen, ohne uns gefragt zu haben. Und das ist ein Punkt, der ist ein Politikum. Das ist ein Politikum, da geht es nicht darum, wie meine Angst gerade ist, sondern wenn wir jetzt nicht agieren, dann ist es zu spät. Es ist wahrscheinlich auch tatsächlich zu großen Teilen schon längst zu spät.
Jetzt hab ich mal eine technische Frage. Ich weiß nicht, ob ihr die beantworten könnt. Ein ähnliches Thema haben wir ja bei Texten im Netz. Ne? Da hat die New York Times hat OpenAI verklagt. Genau. Jetzt ist es aber so, dass man ja bei diesen Texten, die man im Netz veröffentlicht, kann man ja irgendwo zusätzlich so eine Kennzeichnung anbringen. KI, ihr dürft das nicht nutzen fürs Training. Gibt es das bei der Musik auch?
Ja, das gibt's global. Das gibt es aus dem, das ist eine Regelung des sogenannten Text and Data Mining aus der Urheberrechtsrichtlinie von 2019, die 2021 in nationales Recht überführt wurde in Deutschland, fristgerecht. Und das bringt ein paar Implikationen mit sich. Also, du hast jetzt New York Times angesprochen, da müssen wir unbedingt gleich nochmal drauf zurückkommen, weil das wirklich ganz, ganz wichtig ist und sehr spannend, was da geschieht, ja. Aber vielleicht einmal kurz die Rechtslage hier. Wir unterscheiden bei generativer KI im Grunde genommen drei Ebenen. Input, Verarbeitung, Output. Ja, auf der Input-Ebene findet das Scraping statt. Das Scraping führt zu einer Kopie. Das ist eine Vervielfältigung. Eine Vervielfältigung stößt einen Lizenzzwang an. Ja, jetzt ist diese Text-in-Data-Mining-Schranke, also eine Ausnahmeregelung aus unserem Exklusivrecht, im europäischen Recht 2019 so implementiert worden, dass sie Forschung ermöglichen sollte. Und sie wird aber jetzt de facto verwendet für kommerzielle Unternehmen, die nicht forschen, sondern Produkte herstellen. Und da gibt es zum Beispiel schon mal ein Zweckproblem. Ja, also der Zweck der Regelung entspricht nicht dem, wie sich's im Markt abbildet. Dann findet das Training statt und die Daten werden gelernt Daten und Werke werden gelernt in das Model. Und dabei ist im Moment ganz spannend die Frage, ob dabei eine weitere Vervielfältigung möglicherweise stattfindet, also eine Repräsentanz, ein Abbild eines Werks tatsächlich hergestellt wird, die in dem Vektormodell dann irgendwie drinsteckt. Ja, das werdet ihr sehr viel besser beschreiben können als ich, aber es gibt sehr, 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 sehr kluge Leute, die sich gerade den Kopf darüber zerbrechen, ob wir nicht eigentlich sowas wie eine zweite Vervielfältigungsebene an dieser Stelle haben. Wäre das so, dann wäre das sehr sicher nicht abgedeckt durch TDM. Und genau das kann ja die New York Times Klage gegen OpenAI und Microsoft gerade belegen, weil sie nämlich belegen können, dass wenn man geschickt promptet auf der Output-Ebene, man Texte der New York Times, die hinter der Paywall der New York Times lagen, aus dem Output herausziehen, mit dem Output herausgeben kann. Also es gibt eine Reproduktionsfähigkeit. Und an der Stelle stellen wir fest, wir haben es mit Plagiatsmaschinen zu tun, die aber eben, weil es ein Plagiat ist, im Kern urheberrechtlich problematisch sind. Und da stellen sich natürlich dann wiederum Wertschöpfungsfragen. Und wenn wir über Journalismus sprechen, geht es noch nicht mal mehr darum, ob das Schönheit abbildet oder sowas, sondern es geht auch darum, dass wir Presse und Journalismus einfach für die Demokratie brauchen. Und wenn wir die Geschäftsmodelle von Journalismus gefährden, dann stellen sich dringliche Fragen für unseren Zusammenhalt.
Aber es gibt ja Modelle, wie jetzt zum Beispiel Axel Springer, die auch mit OpenAI sozusagen einen Vertrag geschlossen hat, nimmt unsere Inhalte und wir werden und es fließt Geld in die andere Richtung. Ja. Ich denke, bei der New York Times ist es ja auch, geht's ja auch nicht darum, dass es verboten wird, sondern dass sie sozusagen dafür vergütet wird. Wie sähe denn ein sinnvolles, praktikables Vergütungsmodell für die Musikindustrie aus? Weil darauf wird es ja im Endeffekt hinauslaufen müssen, dass wir irgendwie so eine Art von Ausgleich finden, wenn wir nicht den Fortschritt sozusagen an dieser Stelle beenden wollen. Wie sähe denn so ein Vergütungsmodell aus, von dem ihr glaubt, dass es dass es umsetzbar ist, dass es vielleicht sich auch ein bisschen an dem orientiert, was die anderen gerade tun? Habt ihr da Ideen schon? Seid ihr da schon sozusagen in Gesprächen mit den großen, mit den Microsofts und Googles und OpenAIs dieser Welt?
Also ich glaube, ganz wichtig ist an der Stelle jetzt zu sagen, wenn du sagst, seid ihr im Gespräch, Götz und ich, wir beide sind nicht im Gespräch, ich glaube, das kann ich für Götz mit sagen. Und wenn es die GEMA wäre, wären wir beide heute nicht berechtigt, darüber zu sprechen, ja, weil wir die GEMA nicht nach außen repräsentieren. Und das heißt, es gibt erstmal Modelle, es gibt abstrakte Gedankenspiele dazu. Punkt eins ist, wir müssen drüber nachdenken, was mit der Input-Ebene ist und ob man die nicht eingepresst kriegt. Das, nach meinem Dafürhalten muss das notwendigerweise der Fall sein. Und wir müssen nach meinem Dafürhalten auch diese Text- und Data-Mining-Schranke aufbohren. Und es wird umfangreiche Gerichtsverfahren dazu geben. Aber ihr wisst, wie das ist. Mit solchen Verfahren muss man bis vor den EuGH. Das heißt, wir sprechen von 10, 15, 20 Jahren. Bis dahin ist dieser Markt abgesoffen. Dann ist nichts mehr zu retten. Und das ist auch das Kalkül natürlich derjenigen, die da einfach nassforsch agieren gerade. Die andere Frage ist, wie gehen wir möglicherweise mit den Erzeugnissen der Output-Ebene um? Und da müssen wir mal ganz kurz ins Urheberrecht reingucken. Das deutsche Urheberrecht und auch das europäische Urheberrecht schützt ja nur, also Werke können es nur sein, wenn sie von natürlichen Personen, das heißt von Menschen geschaffen wurden und wenn sie eine persönliche geistige Schöpfung sind. Das ist die Definition im Gesetz. Eine KI ist keine natürliche Person und es kann daher auch keine geistige persönliche Schöpfung sein. Also haben wir es nicht mit Werken zu tun im rechtlichen Sinne, wenn wir auf der Erzeugnis, auf der Output-Ebene sind. Und damit haben wir auch keine Schutzfähigkeit. Das heißt, was rauskommt, ist gemeinfrei. Und das wird natürlich von den Anbietern der Systeme im Moment überhaupt nicht so betrachtet. Wenn man zum Beispiel auf Boomi geht, das ist einer der großen generative KI-Anbieter für Musik, und sich die AGBs mal anguckt, was natürlich niemand tut, der da einen Haken setzt, dann stellt man fest, dass sie natürlich den Besitz an allem reklamieren und uns daran zu beteiligen versprechen in bestimmten Umfängen. Aber was da geschieht, ist, dass ein Claim abgesteckt wird. Genau wie im Wilden Westen. Ja, also diese Konzerne gehen raus, die Unternehmen gehen raus, schaffen Fakten und machen Claim und sagen, wir bewirtschaften das jetzt mal. Und die Rechtsgrundlage dafür, die ist halt nicht klar. Und deswegen ist unsere Überlegung natürlich, wie wir es hinkriegen können, an den Wertschöpfungen, die stattfinden, auf Basis der Erzeugnisse beteiligt zu werden. So wie das eigentlich der Sinn des Urheberrechts auch ist.
Ja, aber wir haben ja nun Urheberrecht und die Amerikaner haben auch eins. Greift das in diesem Fall nicht oder wo liegt das Problem sozusagen der Anpassung an diesen an diese KI? Also brauchen wir ein neues Gesetz? Na, wir haben ja nun das ist
eine spannende Frage, die du stellst. Weil du, das ist eine spannende Frage, weil du fragst, ob wir das Recht an die KI anpassen müssen. Die KI ist auf den Markt gekommen, als das Recht galt und hat sich nicht drum gekümmert. Was müssen wir denn jetzt anpassen?
Wenn ich da auch kurz was zu sagen darf. Natürlich, KI hat selber generiert kein Urheberrecht, aber wir wissen natürlich auch, du kannst, also ein Böswilliger könnte die ja nutzen bis zum Ende und sagen, das habe ich mir ausgedacht. So. Und dann haben wir es auf einmal mit dem Urheberrecht zu tun. Mhm. Ja? So einfach kannst du das natürlich umgehen. Genau. Und ich darf jetzt nur, dass wir das nicht völlig vergessen, auch nochmal, was wir eben über Texte gesagt haben, nochmal auch eine positive Sache über die KI sagen, die ich kürzlich in der Zeit gelesen habe, dass nämlich die KI in der Lage war, eine Papyrusrolle, also da sind viele junge Forscher dran, eine Papyrusrolle, die völlig verkohlt war durch den Vesuv, den entschlüsseln die, der findet jetzt eigene einzelne Buchstaben von einer verkohlten Papyrusrolle mithilfe von KI. Also nur mal ganz kurz, da bin ich völlig begeistert. Da gibt es ja auch andere Urheberrechte oder sagen wir mal tolle Schriften über historische Dinge, die verloren gegangen sind, die KI auch wieder hochbringt. Also das ist natürlich Fluch und Segen. Für uns Musiker im Moment ist der Fluch allerdings deutlich dem Segen überlegen. Ja, und deswegen muss es einfach regeln. Es muss Regeln geben und es muss Transparenz geben. Ich möchte zum Beispiel wissen, wenn ich irgendetwas esse, was ist da drin? Ja, esse ich irgendwie so. Und das muss bei Musik auch drinstehen. Was habe ich denn da? Ist das jetzt KI? Waren da Menschen dabei? Ja schon, die wurden irgendwie bestohlen. Und ich möchte das wissen. Und das ist mal so das Erste, dass die Transparenz da ist. Und da muss es natürlich vergütet werden. Wenn ich was esse und sage, kriegst aber nichts, das wird wahrscheinlich auch ein Problem sein.
Ja, aber dann muss ich meine Frage nochmal wiederholen, weil wir haben natürlich jetzt, wir haben den Digital Markets Act, den Digital Services Act, wir haben den EU AI Act, wir haben eine Vielzahl von neuen Gesetzen, die sozusagen die Bedingungen der künstlichen Intelligenz und die Bedingungen der Digitalisierung mit erfasst, damit man eben dort gewappnet ist. Digital Markets Act ist ja ein Problem, wie zum Beispiel sehr stark, wie können wir Plattformen regulieren, dass dort nicht ein paar große das ganze Geschäft machen und sich mit unfairen Methoden sozusagen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Also wir passen ja die Gesetze an die digitale Ökonomie an. Was ganz konkret, was wäre denn euer Wunsch, sozusagen, wie denn ein digitales Urheberrecht in Anführungszeichen an dieser Stelle aussehen müsste, wo dem er sagt, okay, das ist fair aus unserer Sicht, das zieht uns nicht den Boden oder den Füßen weg, wie ihr es ja am Anfang formuliert habt.
Ja. Naja, das ist ehrlich gesagt relativ einfach. Zunächst mal sind die ganzen Gesetzesinitiativen der EU, die du angesprochen hast, fast alle nicht urheberrechtlich einschlägig, sogar ganz ausdrücklich nicht. Das war beim AI-Act auch so, dass es gibt drei oder vier Verweise Aber damit hat es sich auch. Das war eine ganz klare Ansage, dass das nicht eingreifen soll eigentlich in die Formulierung, in die Kodifizierung des Urheberrechts. Dass die in das Paket reingehörende DSM-Richtlinie, also Digital Single Markets Richtlinie der EU, die das Urheberrecht 2019 reformiert hat, soll in anderthalb Jahren zur Evaluierung nach vorne geholt werden. Und wir werden natürlich darauf einwirken, dass an der Stelle Text and Data Mining aufgebohrt, wenn nicht sogar aufgegeben wird in dieser Schrankenregulierung, die wir jetzt haben. Ich glaube übrigens, dass überhaupt niemand Vorbehalte dagegen geäußert hat, dass man der Forschung tatsächlich diese Daten und Werke zur Verfügung stellt. Sondern es geht um die Kommerzialisierung dessen. Also das muss man auch wirklich differenzieren. Und deswegen gibt es übrigens auch zwei verschiedene Paragraphen im deutschen Recht zum Beispiel in der Umsetzung von Text and Data Mining, die sich auf unterschiedliche Aspekte beziehen. Wir werden also ganz bestimmt, was uns betrifft, alle Kraft da reinsetzen, die Input-Ebene, also Scraping und Training, zu monetarisieren in irgendeiner Weise über Lizenzen. Und dafür sind wir auch eingerichtet. Das ist genau das, wovon wir leben. Und ich glaube, viel komplizierter wird sein, herauszufinden, wie man eine angemessene, tragfähige Beteiligung an der Output-Ebene herstellen kann. Und aber auch das wird ein Teil sein, der vorgelegt werden wird in Form von Vorschlägen. Und ich glaube, ganz wichtig ist dabei, sich einmal klarzumachen, dass wir ja inzwischen eine Situation haben, so über die Jahreswende wurde ja sehr deutlich, dass OpenAI, aber auch Meta und andere eingeräumt haben. Erstens, sie können nicht ohne unsere Werke ihre Models trainieren. Sie sind also darauf angewiesen, auf menschengemachte Inhalte. Und zweitens, das wird auch weiterhin so bleiben. Und das merken wir gerade tagesaktuell bei ChatGPT, die ja gerade marodiert, die Software. Ja, es droht nämlich sonst die Gefahr des Model-Collapse. Wenn sie nämlich mit synthetischen Daten gespeist werden, die Systeme, dann gehen sie kaputt. Und es kann sein, dass wir davon eine erste Ahnung gerade kriegen. Zumindest sind das Vermutungen, die geäußert werden. Das heißt, sie sind auf Jahrzehnte auf uns angewiesen. Also müssen sie uns bezahlen. Wer würde denn sonst seinen Rohstoff nicht bezahlen wollen? Die zahlen doch Strom, die zahlen Gehälter, die zahlen Wasser. Ja, es ist absurd, dass sie uns nicht bezahlen sollen.
Wir hatten in der letzten Folge unseres Podcasts, hatten wir mit dem Filmregisseur Richard Huber gesprochen und wir haben ihm unter anderem die Frage gestellt, was glaubst du denn, was eine KI im Bereich Filme machen niemals können wird? Und seine Antwort lautete Herzblut und Empathie. Denkt ihr, Götz, Matthias, dass man das auch für die Musikindustrie so sagen kann?
Ja, das kann man sicherlich so sagen. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass eine KI keinen Hit schreiben kann oder keine, sagen wir mal, beim Film etwas schreiben kann, was mich da wirklich drauf abholt. Vielleicht wird es irgendwann in 10 Jahren soweit sein, dass sie das so gut nachmachen kann, dass es manche nicht mehr merken, wie das jetzt ja auch schon ist. Aber es ist für mich ein grundsätzlicher Unterschied. Sie wird das nie können. Und also oder nur mit den Dingern, die, wenn sie noch besser gefüttert wird. Aber ich habe den Podcast mir auch angehört. Natürlich, das ist für mich auch ein gutes Beispiel. Es gibt ja in Filmen teilweise ist das so schön umgesetzt oder geschickt umgesetzt, dass es trotzdem unser Herz kriegt, wenn irgendwie ein kleiner Computer nicht mehr kann oder ne,
genau.
R2D2, mit dem haben wir sogar schon viel früher mitgefiebert. Aber das ist natürlich nur ein Stellvertreter. Ne? Und ich glaube, KI kann das nicht ersetzen. Natürlich geht's da um Herz und genau um all das, sagen wir auch menschlich Schwache. Das lebt nicht. Das ist wenn ich einen Text schreibe, das habe ich ja vorhin gesagt, dann habe ich jemanden bestimmten im Kopf. Die Leute, die das später hören, kennen diese Person nicht. Aber das ist ein echter Text. Und wenn das nicht so ist, und das kann eine KI, unmöglich. Also bis jetzt. Vielleicht verlieben sich auch zwei KIs ineinander.
Wer weiß. Ich wohne ja in Köln. Und ich glaube, es ist wichtig, sich mal ein Bild klarzumachen. Wenige Kilometer neben Köln sitzt so eine andere Stadt, die ist wirklich nicht so richtig ernst zu nehmen, ist aber blöderweise Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Ja? Und die haben so ein dunkles, braunes Bier. Wir haben das gute, helle hier. Ja, Kölsch. Die anderen haben das alt. Das heißt nicht umsonst so. Und wenn man Doppelblindversuche macht mit Verköstigung dieser Biere, ist das erschütternd, denn die Leute können es nicht auseinanderhalten. Wenn man ihnen aber erklärt, was sie gerade nicht auseinanderhalten konnten, dann werden sie richtig wütend. So.
Im Ernst?
Und ich glaube, das muss man sich mal klar machen, dass es einen Unterschied macht, ob ich weiß, dass mir jemand was Sinnvolles, was Gemeintes erzählen will. Oder ob ich mich damit zufrieden gebe zu sagen, na ja, ist halt Bier, so, ja. Und ich bin da tatsächlich gar nicht so optimistisch, beziehungsweise ich befasse mich nicht so sehr mit der Frage, ob die Leute das fressen werden. Das tun sie nämlich bei Nahrungsergänzungsmitteln auch oder bei synthetischen Lebensmitteln. Und wir kriegen das auch nicht mehr aus der Welt. Wir sehen aber auch, dass es hohe Kosten hat übrigens, wenn man mal in dem Bild bleibt, ja. Also für die Weltgesundheit, für die Bevölkerungsgesundheit. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir die Macherebene von der Rezeptionsebene unterscheiden müssen. Wir meinen Dinge, wenn wir sie erzählen. Und ob ein Publikum das zu unterscheiden weiß oder meint, was eine KI macht, sei für sie genauso wertvoll, das können wir nicht beeinflussen. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ich meine Argumentation im Wesentlichen nicht auf die Rezeption aufbaue, sondern auf den Gehalt, auf das Machen. Ja. Aber einen Aspekt vielleicht noch, der ganz wichtig dabei ist, dass wir reden jetzt die ganze Zeit von Vergütung. Und das ist aber natürlich gar nicht alles. Wenn man sich das deutsche Urheberrecht mal anguckt, ist es bis Paragraph 11, in Paragraph 11 im zweiten Satz taucht zum ersten Mal der Begriff Vergütung auf. Bis dahin ist es ein reines Persönlichkeitsrecht. Es schützt nämlich die Person, die etwas gemacht hat, in dem Verhältnis zu dem, was sie gemacht hat. Und das ist gar keine Extrawurst und gar nichts Besonderes, sondern es ist genau das Gleiche wie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wo nämlich auch gesagt wird, die personenbezogenen Daten sind untrennbar mit der Person verbunden, die sie erzeugt hat gewissermaßen. Und was ich den Daten tue ich der Person an. Also ist der Datenmissbrauch und Gebrauch genauso unter Vorbehalt wie der Missbrauch einer Person. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, der in der Debatte eben auch einfach mal beleuchtet werden muss. Erstens, dass das, was wir hier reklamieren, gar nicht nur für Urheberrecht und Kultur gilt, sondern eigentlich für Bürgerrechte und Menschen insgesamt. Die sind alle nicht gefragt worden. Die sind alle nicht gefragt worden, ob die Dinge mit dem gemacht werden dürfen, was damit gemacht wird. Ja, die damit gemacht werden. Das wirft einfach dringliche Fragen über die Demokratie auf, in der wir uns hier bewegen. Und ich bin eben auch nicht damit einverstanden, einfach zu sagen, weil es Technologie ist, ist Fortschritt. Wir haben Fortschritt über Jahrhunderte anders definiert in Europa, nämlich über das geistige Arbeiten. Ja, und nicht darüber, dass irgendjemand sagt, ich habe eine Maschine hier, jetzt musst du dich der anpassen.
Ja gut, die Europa ist ja, sag ich mal, sehr gut darin, solche Gesetze zu entwickeln. Ne, das haben wir jetzt gesehen mit der Vielzahl der neuen Regelungen, die wir gerade auf EU-Ebene verabschiedet haben. Und wir sind ja auch sehr stolz darauf, den EU-AI-Act sozusagen als erster Kontinent eine Regelung dafür zu haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass man auch jetzt sehr schnell versucht, sozusagen das Thema zu regeln. Ne, wie das am Ende ausgeht, das wissen wir alle nicht. Also ich glaube, der New York Times Konflikt mit OpenAI, der wird viel prägen. Das wird sozusagen Landmark-Entscheidung werden, was dabei rauskommt. Bin ich sehr gespannt darauf. Ja, ich fand es eine super Diskussion, super spannend. Ich glaube, da haben wir etwas sozusagen herausgearbeitet, was viele so gar nicht auf dem Zettel haben. Bei den Texten wussten wir es, bei den Filmen wussten wir es auch, bei der Musik war uns zumindest mir das in dem Maße noch nicht so bewusst. Aber ich glaube, das ist etwas, was uns sicherlich noch eine Zeit lang beschäftigen wird. Matthias Götz, herzlichen Dank für eure Zeit und für das Gespräch. Ich fand das toll. Und Peter Buxmann und ich, wir melden uns Anfang April wieder mit einem neuen Thema rund um die künstliche Intelligenz.